Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Von der Meditationspraxis sind wir eigentlich so gut wie am Ende. In meinem Verständnis ist das einfach Dasein, mühelos dasitzen und frei sein von diesem inneren Getriebensein, frei sein von jeder Idee, die ich erreichen möchte, dass ich nicht super konzentriert sein muss, nicht unbedingt wach sein muss, sondern einfach in dem Zustand da bin, der gerade da ist. Der Fachbegriff für diesen Zustand im Buddhismus, in meiner Interpretation, ist das der Begriff des Nirvana. Es gibt im Pali-Kanon einige Textstellen, die das beschreiben. Ich möchte eine vorlesen und ihr könnt selbst entscheiden, ob das das ist, was ich sage oder ob ich hier irgendwie was daher fantasiere. Zu einer Zeit weilte der erhabene Shariputra im Lande Magadha beim Dorfe Nalaka. Da nun begab sich der spirituell Suchende Jambukhadaka oder so ähnlich zum ehrwürdigen Shariputra, wechselte höflichen Gruß und freundliche Worte mit ihm und setzte sich zur Seite nieder. Zur Seite sitzend sprach der spirituelle Sucher Jambukhadaka zum ehrwürdigen Shariputra: Freund Shariputra, Nirvana, Nirvana, sagt man. Doch was versteht man unter Nirvana? Freund, das Verschwinden von Gier, das Verschwinden von Ablehnung, das Verschwinden von Verwirrung nennt man Nirvana. 29 nach Christus, wenn ich das richtig erinnere, wurde der Pali-Kanon niedergeschrieben. Davor wurde er Pi mal Daumen 350 Jahre mündlich weitergegeben. Das heißt, dieser Text ist locker 2000 Jahre alt. In diesen 2000 Jahren hat sich immer auch etwas mit der Textinterpretation geändert. Dieser Begriff Nirvana ist offensichtlich im Laufe der Jahrhunderte vom realen Erleben der Person immer weiter weggerückt. Der wurde immer heiliger und heiliger und für den Normalsterblichen eigentlich unerreichbarer. Das ist in vielen asiatisch-buddhistischen Traditionen hat dieser Begriff so ein Nimbus von erst in 200 nächsten Leben kann man das erreichen, jetzt auf keinen Fall. Und sowieso nicht als Frau und als Laie überhaupt nicht. Das widerspricht aber ein bisschen den Texten, die man im Pali-Kanon findet. Das heißt, im Pali-Kanon haben sehr wohl Frauen diese Erfahrung von Nirvana gemacht und es haben sehr wohl Laien, nicht Mönche, nicht ordinierte Personen, das höchste Ideal verwirklicht. Da gibt es so eine gewisse Dissonanz. Einerseits in dieser tradierten Variante, so wie das in vielen asiatischen Ländern heutzutage gelehrt wird, von traditionellen Mönchen dort. Und wie es im Pali-Kanon steht, es gibt jetzt so in den letzten 40 Jahren, gibt es so eine neue Dynamik. Also in den 60er, 70er Jahren Westerners nach Indien, nach Burma, Thailand gepilgert sind und dort die Meditation vor Ort geübt haben, einige Jahre dort geblieben sind und dann wieder in den Westen zurückgekommen sind und aus ihrer lebensgeschichtlichen Perspektive begonnen haben, die Erfahrungen, die sie dort in den buddhistischen Klöstern gemacht haben, zu interpretieren, beziehungsweise die Texte, die sie dort kennengelernt haben, aus ihrer eigenen Erfahrung zu interpretieren. Und die Erfahrung war die Erfahrung der 60er Jahre. Das waren junge Leute, Studenten oft. Joseph Goldstein zum Beispiel, einer der Pioniere aus dieser Zeit, hat einen PhD oder einen Magister, weiß ich nicht ganz genau, auf jeden Fall einen akademischen Abschluss in Philosophie. Jack Kornfield hat ein PhD in Psychologie. Das waren hochgebildete Leute, die offen waren für neue Erfahrungen, aber gleichzeitig natürlich auch die westliche Tradition mit verkörpert haben. Ging ja gar nicht anders. Ja, die konnten ja nicht ihre eigene Sozialisation einfach am Flugzeug abgeben und dann ganz frisch neu die Dinge wahrnehmen und interpretieren, sondern sie haben natürlich das, was sie in Asien erfahren haben, aus ihrer eigenen kulturellen und biografischen Hintergrund interpretiert. Daraus sind jetzt die unterschiedlichen Interpretationsvarianten im Westen entstanden und bestimmte Begriffe werden jetzt aus dieser Perspektive anders interpretiert als in Asien. Das ist erstmal ein spannender Prozess. Jetzt könnte man natürlich fragen, wer hat Recht? Und damit sind wir da so einem Thema von, auch hier ist die Frage, wo fangen wir an? Also ich sage jetzt einmal so ein Schlagwort, in den letzten 150 Jahren Rezeptionsgeschichte Buddhismus im Westen, wo es immer wieder Vertreter gab und auch heute noch gibt, die behaupten, sie wissen genau, was der historische Buddha gelehrt hat. Sie vertreten den wahren Buddhismus. Das gibt es sowohl unter westlichen Anhängern als auch in Asien. Im Prinzip in Asien hat jede buddhistische Kultur, müsste man sagen, weil die waren ja geografisch abgetrennt, die hatten keinen Kontakt miteinander, die haben erst durch das 20. Jahrhundert Kontakt miteinander bekommen, und zwar über den Westen. Die haben die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel in Wien am Fleischmarkt 16 gibt es ein Haus, wo die österreichische buddhistische Religionsgesellschaft ist, und in diesem Haus haben sich verschiedene buddhistische Traditionen eingemietet. Im ersten Stock gibt es das Bodhidharma Zendo, das ist so im japanischen Stil. Einen Raum daneben gibt es die Theravada-Schule, das ist so im Stil von Sri Lanka, Theravada. Wenn man auf der gleichen Etage weitergeht, gibt es hinten im Eck die Trikung Gompa, das ist tibetischer Buddhismus. Wenn man ein Stockwerk höher geht, ist im zweiten Stock nochmal eine tibetische Gruppe. Auf einmal haben diese geografisch in Asien getrennte Traditionen, waren die auf einmal Tür an Tür und mussten sich irgendwie mit diesem interessanten Phänomen auseinandersetzen, dass jede dieser Gruppen vertreten hat, sie vertreten den richtigen Buddhismus. Das war ein bisschen ein Problem. Das hat am Anfang zur Entstehung von viel Hochmut, also Arroganz geführt, das war so der Einstieg. Bei manchen Leuten ist diese Arroganz geblieben, weil die glauben immer noch, dass ihre Richtung die einzig richtige ist. Bei anderen Leuten ist so ein Prozess in Gang gekommen, wo man sich ausgetauscht hat. Wo es im ersten Schritt eigentlich mal darum ging, wahrzunehmen, was machen eigentlich die anderen? Mit welchen Techniken üben die? Welche Theoriegebäude haben die? Welche Schwerpunkte setzen sie? In den letzten 30 Jahren, ja, also die ÖBR besteht ja seit meiner Lesart seit 1982, kam so ein notgedrungener Prozess der Auseinandersetzung in Gang, der bei unterschiedlichen Leuten zu unterschiedlichen Ergebnissen geführt hat. Manche sind arrogant bei ihrer Tradition geblieben, glauben, das ist das einzig Wahre. Andere sind offener geblieben, manche sind gewandert und wissen eigentlich nicht, wo sie wirklich hingehören. Also ganz unterschiedliche Varianten gibt es da. Und das ist so, ich sag mal, im kleinen Wiener Kosmos die Abbildung für das, was im Westen passiert ist. Im Westen haben wir in allen großen Städten Vertreter der unterschiedlichsten buddhistischen Richtungen, die manchmal etwas miteinander zu tun haben, manchmal überhaupt nicht. Das ist eine historisch gesehen einzigartige Situation. Da gibt es jetzt einige Ansätze, die sind sehr offen für die Begegnung von, ich sag mal, westlichen Traditionen. Und da steht im Vordergrund wahrscheinlich die Psychologie oder psychotherapeutische Verfahren, weil es da sehr, sehr viele Ähnlichkeiten gibt. Und Buddhismus. Die bekanntesten Vertreter sind einerseits die Leute vom IMS, also Insight Meditation Society in Massachusetts. Das ist das Zentrum, was Anfang der 70er Jahre überhaupt mit Vipassana-Meditation im Westen begonnen hat. Was der Kern ist, wo die ganze Vipassana-Kultur ausgeströmt ist, in dem Verständnis von Joseph Goldstein, Sharon Salzberg und Jack Kornfield. Das sind eigentlich die, die dieses Feld in Amerika dominieren. Später ist noch der Vipassana-Ansatz von Goenka dazugekommen, der auch weltweit agiert. Und dann gibt es einen anderen bekannten Ansatz momentan, der sehr viel diskutiert wird, der eng auch mit dem IMS zusammenhängt, der mit der Person von Stephen Batchelor zusammenhängt. Er hat begonnen als Mönch in der Tradition vom Dalai Lama, also als Gelug-Mönch, in Asien zu praktizieren, ist dann in die Schweiz gekommen, hat dort beim Aufbau von einem Tibet-Zentrum mitgeholfen mit einem hohen tibetischen Lehrer. Irgendwann hat das Tibetische für ihn nicht mehr so gepasst und er ist dann koreanischer Zen-Mönch geworden und ist dann also in ein Zen-Kloster nach Korea gegangen und hat dort einige Jahre sehr streng Meditation praktiziert, ist dann wieder zurückgekommen in den Westen und hat die Robe abgelegt und hat jetzt so eine Richtung begründet, die nennt er, also ich bin mir unsicher, ob er das selbst so nennt oder das genannt wird, säkularer Buddhismus. Jetzt ist das Interessante aber, wenn man diese weiteren Interpretationen von Buddhismus im Westen sich anschaut, findet man ein durchgängiges Muster. Und zwar von den aktuellen Leuten aus der Szene. Und auch wenn man das historisch zurückverfolgt in den letzten 150 Jahren, findet man ein ähnliches Muster. Und zwar immer die Idee herauszufinden, was ist eigentlich der wahre Buddhismus? Was hat sozusagen der Buddha wirklich gelehrt? Was war seine Hauptaussage? Was war das Wesentliche seiner Lehre? Argumentativ wird immer mit dem gleichen Muster vorgegangen. Das heißt, man nimmt sich die Grundlagentexte, zum Beispiel den Pali-Kanon, und beginnt jetzt aus dieser Vielfalt von, in der englischen Übersetzung nach Bhikkhu Bodhi sind es mindestens 5000 Seiten, nur von dem Sutta Pitaka, also von den Lehrreden. Und aus dieser Vielfalt von Texten zentriert man sich immer auf eine Handvoll Texte und interpretiert die als das war jetzt die Meinung des Buddha. Alles andere war drumherum, ist nicht für uns nicht wirklich so wichtig, aber das ist es. Die Lieblingstexte hier im Westen ist einmal das Kalamea Sutta, wo der Schwerpunkt die Selbstverantwortung des Einzelnen ist. Das passt super zu unserer eigenen humanistischen Tradition, zu unserer Philosophiegeschichte. Dann ist es das Satipatthana Sutta, der Text, wo die Meditationsmethoden beschrieben werden. Und dann gibt es noch ein paar Textstellen, zum Beispiel auch diese Textstelle von Nibbana oder Nirvana, die dann immer wieder auftauchen in dem Kontext. Worauf ich hinaus möchte ist, dass das Strickmuster genau das gleiche ist wie in Asien. Das heißt, man nimmt sich diese Masse von Texten und fokussiert sich auf einige Texte und sagt dann, das war das, was der Buddha wirklich gelehrt hat. Obwohl nach 2500 Jahren finde ich es sehr vermessen, irgendetwas überhaupt über diese Person sagen zu können, was dem sein wirkliches Anliegen war. Und zwar das nur auf Basis von irgendwelchen Texten, wo wir nicht mal sicher sind, ob die wirklich das ist, was er wirklich gelehrt hat. Wenn man sich die Texte anschaut, so redet ja niemand. Das ist ja editiert worden. Und immer wenn etwas editiert wird, heißt das, es wird etwas weggelassen, es wird etwas geschönt, es wird etwas in Form gebracht, aber es ist nicht mehr das, was die Person wirklich gesagt hat. Und dann ist immer die Frage, was war der Kern und was ist das drumherum? Und das nach 2500 Jahren noch zu sagen, ist also ein tolles Projekt. Und dann kommt ja das ganze Problem dazu, wie interpretiere ich Texte? Selbst wenn ich hier diese Begriffe habe, wie zum Beispiel Nirvana, wenn man das sprachanalytisch sich anschaut, ist ein Begriff, heißt Auslöschen, wörtlich übersetzt, und bezieht sich auf das Auslöschen einer Flamme. In den Kommentaren wird die Flamme als Synonym benutzt für unsere Gier. Der Kern der Lehre ist, dass wir uns von dieser inneren Gier, von diesem inneren Getriebensein befreien. Wenn wir das los sind, sind wir in einem Zustand, der frei ist von Gier, der frei ist, irgendetwas haben zu wollen, der frei ist, irgendetwas nicht haben zu wollen, was ja nichts anderes ist als diese Gier im negativen Sinne, als die Ablehnung. Und wenn wir uns ruhen und alles kommt zur Ruhe und wir sind einfach nur mit dem da, was da ist, dann sind wir auch nicht in diesem egozentrischen Zustand, der immer alles besser weiß, der genau weiß, wo es lang geht. Wir sind einfach in uns, oder wenn man es in der chinesischen Terminologie benutzt, ist es der Begriff der Verbundenheit. Es dreht sich alles so um das gleiche Thema im Prinzip. Auch wenn das in meinen Worten relativ simpel klingt, stehen wir immer noch vor dem Problem, was das wirklich, was die Lehre des Buddha ausmacht. Es gibt natürlich noch ganz, ganz viel drumherum. Die ganze Geschichte mit dem Mönchsorden und dem Nonnenorden. Da gibt es natürlich ein bisschen mehr als nur diese Fokussieren auf den Begriff Nirvana. Und trotzdem ist jede Interpretation immer wieder der Versuch, es auf den Punkt zu bringen. Man aber nicht vergessen darf, dass es immer eine Interpretation ist. Es ist nie das, so nach dem Motto, der Buddha hat gesagt das und das und das. Das hören wir bei vielen Lehrern. Wenn wir genau nachfragen, wissen wir gar nicht, ob das wirklich das ist, was der Buddha gesagt hat. Und wissen wir gar nicht, was er damit wirklich gemeint hat. Selbst wenn er das gesagt hat, ist die Frage, wie interpretiere ich es? Ich kann es ja immer nur aus meiner Perspektive interpretieren. Die Bedeutung der Begriffe hat sich ja in diesen 2500 Jahren auch gewandelt. Das heißt, der Buddha hat in einem ganz anderen Mindframe gelebt, als wir heute leben. Insofern interpretieren wir immer irgendetwas hinein. Selbst wenn wir immer den gleichen Text nehmen, ist der Bedeutungshorizont ein anderer, weil die Lebenssituation eine ganz andere ist. Deswegen glaube ich, ist es nur fair zu sagen, es ist immer nur eine Interpretation. Es ist nie diese wahre Lehre, was der Buddha wirklich gesagt hat. Und wenn man sich es genau anschaut, ist es ja ein rhetorischer Trick, indem ich mir Autorität verschaffe. Indem ich dem Buddha unterstelle, das, was ich sage, hat der eigentlich gesagt und weil der das gesagt hat, ist das, was ich sage, richtig. Rhetorischer Trick. Hat aber nichts mit Wahrheit zu tun. Jetzt kann man natürlich den nächsten Schritt machen und dann die Frage stellen, okay, aber was ist jetzt ein Buddhist? Und auch das ist eine Definitionsfrage. In der ÖBR gab es viele Diskussionen festzulegen, wie man einen Buddhisten in Österreich per Gesetz definiert. Das ist jemand, der die dreifache Zuflucht genommen hat und damit Mitglied in der ÖBR ist. Und damit ist man in Österreich ein offiziell anerkannter Buddhist. Und man hat dann auch als Grundlage die vier edlen Wahrheiten hinzugenommen. Weil das war, worauf sich die unterschiedlichsten buddhistischen Richtungen irgendwie einigen konnten. Aber die Frage ist immer noch, mit welcher Autorität setzt die ÖBR fest, wer ein Buddhist ist? Aber im größeren Kontext ist immer noch die Frage, entspricht das der Lehre des Buddha? Wer hat die Interpretationshoheit, wäre die Frage. Wer darf festlegen, was richtiger Buddhismus ist und was nicht richtiger Buddhismus ist? Weil im Buddhismus gibt es ja keinen Papst. Es gibt auch Gott sei Dank keine Inquisition. Also keine Kongregation des rechten Glaubens, die die Macht haben, festzulegen, was rechter Glaube ist und was nicht rechter Glaube ist. Sowas gibt es im Buddhismus nicht. Das ist jetzt für manche vielleicht eher desillusionierend. Im Prinzip bedeutet das, dass man in jeder Zeit herausarbeiten sollte, was ist das Wesentliche. Und wissend, dass das nur eine zeitabhängige Interpretation dessen ist, was da mal irgendwie vor 2500 Jahren passiert ist. Und nicht die wahre Lehre. In meiner Anschauung ist der Kernbegriff des Buddhismus der Begriff des Nirvana. Und das heißt einfach Dasein ohne Gier, ohne Hass und ohne Verblendung. Und interessanterweise, Batchelor kommt zu dem gleichen Ergebnis. Er sagt auch, das ist ein Zustand, den kann jeder hier, jetzt erreichen und manifestieren. Oft sind es nur Augenblicke, wo dann wieder der Apparat anfängt zu laufen. Aber es ist jederzeit erreichbar. Und die große Aufgabe besteht, diesen Zustand im Alltag zu halten. Diese innere Gelassenheit, diese Wachheit, dieses Nicht-Getrieben-Sein macht für mich mehr Sinn, als so einen Überbegriff zu haben, den man erst in 100 Leben irgendwie erreichen kann. Hier nochmal das Original. Und auch dieses Original ist natürlich ein Fake, ja, weil das habe ich übersetzt. Und das ist die nächste Ebene, die es schwierig macht. Also ich meine, dann habe ich einen Text in Pali und dann muss ich irgendein passendes deutsches Wort dafür finden. Das hat ja mit dem Pali gar nichts mehr zu tun. Und besonders nicht mit dem Buddha. Der hat ja nicht Deutsch gesprochen. Das Verschwinden von Gier, das Verschwinden von Ablehnung oder Hass und das Verschwinden von Verwirrung nennt man Nirvana. Danke.